Herzlich willkommen zu der heutigen Folge, wenn dein Kopf Ja sagt und dein Bauch nicht. Lass uns heute darüber sprechen, wie du echte Entscheidungen triffst, die sich wirklich gut anfühlen. Ich habe eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die mich sofort sehr berührt hat, weil ich weiß, wie verdammt schwer diese Situation sein kann. Sie schreibt, dass sie in einer Verbindung steckt, die eigentlich ganz viel Potenzial hat und trotzdem fühlt sich ein Teil in ihr nicht wirklich richtig wohl. Und mit Verbindung ist hier an dieser Stelle ein Mann gemeint, den sie seit einiger Zeit datet und dass es an dieser Stelle einfach so langsam in Richtung Beziehung geht. Sie schreibt, der Kopf sagt, komm schon, sei nicht so empfindlich, gib ihm eine Chance, der meint's doch gut. Aber der Körper, der bleibt irgendwie angespannt. Und dieser leise Zweifel, der geht einfach nicht weg. Vielleicht kennst du das auch. Du willst, dass irgendwas passt und das muss jetzt nicht unbedingt eine Beziehung sein. Also du willst, dass etwas passt. Und du strengst dich an und du analysierst vielleicht, du redest, du hoffst und trotzdem bleibt da sowas wie so ein, nennen wir es mal Störgefühl. Ich glaube, wir wissen alle, was das ist. Ja, also du willst, dass etwas passt, du tust ganz viel dafür, dass es passt und es bleibt immer so ein Störgefühl übrig. Und in dieser Folge spreche ich mit dir darüber, wie du nämlich erkennst, ob du dir gerade was vormachst, super wesentlich, wie du unterscheiden kannst, was echter Zweifel ist und was eine verkappte Wahrheit ist. Und warum es manchmal nicht mutig ist zu bleiben, sondern mutig, ehrlich zu gehen. Und vielleicht hilft dir diese Folge, deinem Gefühl ein bisschen mehr zu vertrauen. Das wünsche ich dir, auch wenn es immer mal wieder unbequem sein kann. Das gehört so ein Stückchen, glaube ich, auf diesem Weg wieder zu. Der erste Schritt, den ich mit dir angucken möchte, ist so ein bisschen diese Zerrissenheit wirklich zu erkennen, weil das super wesentlich ist. Also wo man so sagen könnte, da herrscht der Kopf so ein bisschen gegen den Bauch oder umgekehrt oder beide gegeneinander. Und der Aspekt, warum zum Beispiel so eine Form von kognitive Argumente, warum die oft, diese kognitiven Argumente, warum die oft vernünftig wirken, aber eben nicht die ganze Wahrheit sind. Das ist zum einen, wenn kognitive Argumente letztlich immer so sinnvoll wären, wäre ja unsere Welt eine andere. Ich würde mal in meiner Sprache behaupten, sie wäre besser, wenn wir das dann so bewerten wollen. Also, wenn kognitive Argumente immer so sinnvoll wären, wie wir das ja oft glauben, dann wäre unsere Welt eine andere. Plus, dir würde es letztlich super leicht fallen, immer gute Entscheidungen zu treffen. So, kognitive Argumente, also womöglich noch mit Studien unterlegt, wie das immer ganz gerne dann auch argumentiert wird. Ja, da gibt es aber Studien dazu, da gibt es Analysen und so weiter. Kognitive Argumente sind nett. Aber sie sind nur de facto ein geringer Teil der Wahrheit. Denn deine Wahrheit spürst du, wenn du dich spürst. Ja, und da komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf. Deine Wahrheit spürst du, wenn du dich spürst. Und die fühlt sich zwar nicht immer sofort unbedingt gut an. Und das ist auch wichtig, das zu wissen, weil viele sagen ja, naja, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann mache ich es nicht oder dann ist es falsch. Da würde ich sagen, so ganz so einfach ist das nicht. Aber langfristig, wenn du dich spürst und dem wirklich folgst, dann zahlt sich das für dich aus. Also nicht nur für dich, wir sind jetzt hier nicht so ganz auf dem Ego-Ding unterwegs, weil das nicht so ganz meine Welt ist. Also es, wenn ich jetzt sage, das zahlt sich für dich aus, dann meine ich wirklich für dich und auch für die Welt, weil wir alle hinterlassen ja Spuren auf dieser Welt mit dem, was wir tun und wie wir entscheiden. Und wir sind immer noch beim Thema wirklich dieses Zerrissenheit erkennen, also wenn der Kopf gegen den Bauch ist. Und ein weiterer wesentlicher Punkt ist, wie sich ja eine echte Intuition von einer emotionalen Verwirrung unterscheidet. Aber viele fragen, was ist echte Intuition und wie gehe ich an dieser Stelle mit meinen Emotionen um, die mich immer wieder irgendwie verwirren, die mich immer wieder ablenken. Also emotionale Verwirrung ist grundsätzlich mal für uns Menschen, die wir nicht so gut gelernt haben, mit Emotionen umzugehen, ein ganz wesentlicher Faktor. Denn wenn wir nicht gelernt haben, unsere emotionalen Wellen wirklich zu surfen, also sprich nicht mit unseren Gefühlszuständen gut umgehen zu können, Klammer auf, was nicht bedeutet, sie zu unterdrücken, aber eben auch nicht sich von ihnen beherrschen zu lassen, Klammer zu, wesentlicher Punkt, ja, dann treffen wir zum Beispiel heute in aller Eile eine Entscheidung, die wir morgen oder irgendwann später einfach wieder bereuen. Also, wenn wir nicht gelernt haben, unsere emotionalen Wellen zu surfen, dann ist dieser Faktor von emotionaler Verwirrung etwas, wo wir oft Entscheidungen treffen und die bereuen wir relativ schnell wieder. Oder zu einem späteren Zeitpunkt, so wie ich selber auch. Ich erzähle auch noch ein bisschen was von meiner Geschichte, dann bekommst du da einen Einblick, wie ich das konkret meine. Und zusätzlich fühlt sich immer irgendwas so diffus an, als würden wir uns selbst verraten. Also wenn wir etwas gegen unser Gefühl entscheiden, weil wir rein in der Ratio sind und uns vielleicht emotional auch noch haben ein bisschen verwirren lassen, dann fühlt sich diese Entscheidung immer ein Stück weit so an, wie wenn wir uns selber verraten würden. Ich könnte mir vorstellen, dass du dieses Gefühl auch so ein bisschen kennst. Also ich kenne das ziemlich gut. Und echte Intuition ist ja die Kraft, die letztendlich, wenn wir genau hinschauen, Intuition ist die Kraft aus der Stille, aus der Entspannung und aus der Hingabe. Ich glaube, das haben wir oft gar nicht so auf dem Schirm, weil wir Intuition einfach oft sehr plakativ sehen und das auch sehr vermarktet wird, sage ich mal. Und es klingt ja unsexy, wenn jetzt eine Lilian daherkommt und sagt, ey, naja, echte Intuition ist halt die Kraft aus der Stille, aus der Entspannung und aus der Hingabe. Das ist jetzt nicht super sexy, das ist mir schon klar. Aber wenn wir uns ein bisschen mit Intuition beschäftigen, sind das ganz wesentliche Aspekte, die gute Entscheidungen einfach mit beeinflussen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, warum dein Körper oft leise protestiert, obwohl der Kopf Ja sagt. Ja, wir sind immer noch beim Thema Zerrissenheit erkennen können. Also dein Körper protestiert vielleicht schon relativ leise, und dein Körper, dein Kopf sagt die ganze Zeit, ja, du mach das, ist alles gut, wird gut, komm schon und so weiter. Warum ist das so? Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der nur schnelle Entscheidungen zählen, in der es schnell und laut zugeht, in der wir ganz stark nach draußen in die Welt schauen und daran messen, ob wir vermeintlich richtig sind, anstatt nach innen zu lauschen. Und ganz wesentlich ist, wir lernen meistens von ganz früh an, nur im Kopf zu sein. Das heißt, wir denken, statt zu fühlen. Wir beschäftigen uns mit ganz viel elektronischen Geräten, mit ganz viel Technik und so weiter, die uns 24 Stunden im Kopf gefangen halten. Wir dürfen das nicht unterschätzen, ja? Es ist tatsächlich so, je mehr wir uns mit irgendwelchen Geräten, Handys, Tablets und sonstigen Sachen einfach beschäftigen, zocken und so weiter und so fort. TV ist ja schon fast zu vernachlässigen heutzutage, aber es gehört auch dazu. Und all die anderen Dinge, desto mehr sind wir wirklich im Kopf. Und es ist so ein bisschen wie eine Gefangenschaft im Kopf. Ja, weil jeder Blick auf den Bildschirm oder auch zu irgendeinem Action-Event oder zu Konkurrenten oder wo auch immer, zieht uns ganz fix in den Kopf und hält uns auch dort. Also zu beobachten, wie oft du irgendwo hinschaust und das in dich hineinlauschen sozusagen versäumt hast, ist ein ganz wesentlicher Marker. Und Und am Anfang ist das so ein bisschen wie, als würde das gegeneinander querlaufen. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Deswegen habe ich eben auch gesagt, das ist jetzt ein Weg, der nicht super sexy ist und der auch sich manchmal so ein bisschen unkomfortabel anfühlt. Aber er lohnt sich definitiv, weil wenn dein Wunsch ist, echt gute Entscheidungen zu treffen, dann ist da was dran. So, also ich war stehen geblieben an dem Punkt, dass wir sehr stark einfach im Kopf gefangen sind. Und hier schnappt ja letztlich sozusagen die Falle zu, denn dein Körper, der dir sehr viel Sicherheit und gute Antworten geben könnte, der spricht halt im Gegensatz zu allem, was wir da draußen so sehen, wo oft geschrien wird und uns Sachen eingeredet werden und Action und was weiß ich nicht alles, krasse Bilder auf uns einprasseln. Dein Körper spricht einfach eine leisere Sprache und die überhören wir dann schlicht und einfach. Also nicht, weil wir dumm sind oder so, ja, sondern weil wir es gar nicht anders gelernt haben. Und wenn du hieran was ändern möchtest, also dass dir das wirklich gelingt, dann musst du, wenn du mich kennst, weißt du, dass ich nicht gerne davon spreche, dass du irgendwas musst, weil aus meiner Perspektive musst du nichts. Aber wenn du hieran was ändern möchtest, dann musst du dich sehr klar darauf fokussieren und sehr klar und fokussiert dafür entscheiden, dich mehr und mehr spüren zu lernen. Also an dieser Stelle ein ganz klares Du musst. Ich denke, du kannst das nehmen von mir. Kommen wir an dieser Stelle zu der Frage, warum wir denn oft bleiben, obwohl es sich nicht stimmig anfühlt. Das ist zum einen der Wunsch, dass es doch passt. Ob das jetzt ein Job ist, ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Beziehung ist, was auch immer. Es gibt es so viel, das ist einfach so ein Wunsch in uns, dass es doch passt, bitte. Und da spielen natürlich auch grundsätzlich etwas, was mit unserer Natur zusammenhängt, nämlich Bindungswünsche hängen damit sehr stark zusammen. Also wir sind einfach Herdentiere von unserem Nervensystem aus. Das heißt, etwas in uns sucht immer ein Stück weit, auch wenn wir Einzelgänger sind. Aber irgendwo gibt es eine Tendenz in uns auch, Kontakt zu suchen und Verbindung zu suchen. Zumindest ein bisschen Zugehörigkeit. Und wenn es nur zu irgendwelchen Gruppierungen ist, okay? Und diese Bindungswünsche gehen oft so ein bisschen quer auch mit der eigenen inneren Wahrheit, weil es eben in vielen Konstellationen so ist, dass wir uns eben sehr stark anpassen müssten, um irgendwo dazu zu gehören oder dass Kontakt irgendwie funktioniert. Und unsere innere Wahrheit, wenn wir das nicht von früh an gelernt haben, da wirklich gut drauf zu hören, eben einfach diese leise Stimme ist, ja, die wir dann überhören. Und es gibt auch diesen Punkt, dass wir einfach so verstrickt in etwas sind, dass wir nicht wirklich loslassen können. Und das soll keine Ausrede sein, also ich möchte das hiermit nicht bestärken, sondern ich glaube, dass wenn das in unser Bewusstsein rückt, dass wir vielleicht wirklich mit etwas verstrickt sind und dass wir ja so ein bisschen wie diesen Wunsch auch hegen, nicht loslassen zu müssen, dass das so ein bisschen auch in uns wirkt wie etwas, was stärker ist, ja, was in uns wirkt wie sozusagen eine Ausrede, nicht unserer inneren Wahrheit wirklich lauschen und folgen zu müssen, zu sollen, zu dürfen, wie auch immer. Also es gibt an dem Punkt, deswegen, ich spreche oft auch davon, es ist wertvoll, sich die inneren Mechanismen bewusst zu machen. Und deswegen ist diese Folge auch ein bisschen komplexer oder ich spreche einfach unterschiedliche Themen an, weil eine Form von Selbstverstrickung und dieses als, ich will das gar nicht böse meinen, aber das so als Ausrede zu nutzen, nicht loslassen zu müssen, ist de facto was, was ganz viele von uns ja kennen. Loslassen ist ja immer eine Form von Abschied auch. Und wir Menschen, die meisten von uns, lassen nicht so gerne los. Also es sei denn, man ist ein sehr abgespaltener Mensch und man lässt einfach immer nur alles hinter sich. Gibt es auch. Aber ansonsten ist es für viele einfach ein schwieriges Thema. Und es ist gut, sich darin zu kennen. Ja, da könnte ich alleine über das Thema jetzt auch eine lange Podcast-Folge aufzeichnen. Das werde ich jetzt nicht tun. Aber es ist gut für dich, das gehört zu haben und für dich auch auf dem Schirm zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal einfach auf einzelne Punkte auch von der Hörerin eingehen, also jetzt so ein bisschen quasi persönlicher werden. Aber ich werde mir an keiner Stelle herausnehmen zu wissen, was für diese Person wirklich richtig sei. Weil ich behaupte mal einfach, das darf und soll ihre ganz eigene Weisheit entscheiden. Und warum sage ich das so deutlich? Das ist etwas, was mir persönlich sehr auffällt, weil ich mich jetzt ja seit über 20 Jahren in dieser ganzen Szene sehr bewege, weil nämlich der Markt von Coaches, von Influencern, von Therapeuten und von Beratern letztendlich nur so wimmelt von Leuten, die glauben zu wissen, was für andere richtig sei. Und ich bin da ziemlich allergisch dagegen. Also ich habe im Laufe meiner über 22 Jahre langen Arbeit als Therapeutin und Seminarleiterin unfassbar viele Fortbildungen gemacht und mich mit den unterschiedlichsten Methoden beschäftigt. Da waren unter anderem auch so Methoden dabei wie Human Design oder das EFS-Modell der inneren Familie und vieles, vieles mehr. So, für mich sind das interessante Aspekte gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich konsumiere diese Methoden nicht, sondern ich mag mich dann immer auch sehr in aller Tiefe damit beschäftigen. Und bei all diesen Methoden bin ich immer wieder an deren Grenzen geraten. Denn auch wenn manches davon recht gut ist, steckt jede Methode einen Menschen in ein Konstrukt. Ja, in ein Förmchen, sag ich immer ganz gern. Und abgesehen davon, dass alleine das, also wenn wir einen Menschen in eine Struktur stecken, in eine Methode reinpressen, dass das einen Menschen ja schon limitiert und also quasi das Gegenüber, den der vielleicht Hilfe sucht, letztlich begrenzt. Ja, Methoden begrenzen uns Menschen. Sie können ein unterstützendes Werkzeug sein, aber sie sind an vielen Punkten aus meiner persönlichen Perspektive sehr, sehr begrenzend. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass der ausführende Therapeut meistens zu 90% mehr mit seiner Methode beschäftigt ist, anstatt den Menschen, der gerade vor ihm sitzt, in seinem So-Sein zu sehen. Da bin ich glasklar, ja. Nochmal, Methoden können gut sein und nett sein, aber wenn ein Therapeut, ein Coach, ein Berater, wer auch immer, mehr mit der Methode beschäftigt ist, anstatt die Fähigkeit zu besitzen, den Menschen, den er gerade behandelt oder der vor ihm sitzt, in seinem So-Sein zu sehen und zu spüren, dann läuft da für mich etwas schief. So. Ich wollte auf die Punkte der Hörerin eingehen, das tue ich an dieser Stelle, weil sie schreibt nämlich, mein Bauch hat nämlich relativ früh eher Nein gesagt, da der Mann ein sehr leistungsorientierter Mensch ist und ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut und mich auch nicht reizt, auch wenn ich andere Aspekte an ihm ganz toll finde. Wir hatten dann auch Gespräche dazu und er fängt die Aspekte, bei denen ich mir unsicher bin oder den Eindruck habe, es passt nicht so gut, immer famos ab, sodass ich nach unseren Gesprächen dann doch immer wieder denke, das hier könnte echt was Gutes sein. Er sieht mich in meinen Stärken und Schwächen, Ängsten und Wünschen, versteht die Situation, weiß, an was ich immer wieder festhänge, er ist echt beeindruckend, deswegen bin ich auch verliebt in ihn und wir haben versucht, einen Weg zu finden, wie er zum Beispiel dieses Leistungsstreben leben kann und ich meine Art zu leben habe und es mich nicht so stören braucht, wie er lebt. Er findet meine Art zu leben eher inspirierend, ich seine eher anstrengend. Er bringt wahnsinnig viele Eigenschaften mit, die ich mir an einem Mann für mich und meine zukünftige Familie wünsche. Ich wünsche mir so sehr, dass es passt, aber ich kann diesen Teil in mir auch nicht übergehen, der immer wieder dasteht und sagt, so ganz fallen lassen kann ich mich mit ihm bisher nicht und so 100% wohl fühle ich mich mit ihm auch nicht. Einfach, weil er nicht diese Grundeigenschaft mitbringt, die ich mir so wünsche und wohl auch brauche. nämlich Genügsamkeit und Ruhe im Leben, eine Schulter zum Anlehnen und jemand, der auch die Tiefen des Lebens schon kennt. Und an dieser Stelle mag ich Fragen einwerfen, die dir vielleicht ein bisschen Klarheit und Orientierung geben, neben dem, was ich vorher ja schon alles auch angesprochen und angeteasert hatte, an dieser Stelle ein bisschen persönlicher, die aber auch, wenn dich selber dieses Thema gerade nicht betrifft und wenn es für dich keine Beziehung ist, trotzdem interessante Fragen sein können, um gute Antworten zu finden. Weil meine erste Frage an dich ist, und schreib sie gerne mit: Musst du dich und deine Art zu leben aufgeben an seiner Seite? Oder geht dir etwas von deiner Art, von dem, was deine Werte sind, von dem, was du leben möchtest, oder geht dir etwas davon in seiner Gegenwart verloren? Das sind ganz wesentliche Aspekte. Ich hätte diese Fragen gerne früher in meinem Leben schon so auf dem Schirm gehabt. Und die dritte Frage ist, wie kann deins und seins nebeneinander und miteinander wirklich gehen? Ja, inwiefern sind die Dinge Widersprüche und lassen sich nicht miteinander vereinbaren? Und inwiefern kann deins und seins nebeneinander wirklich gehen? Das heißt ja nicht, also viele denken immer, es müssen bestimmte Dinge und Eigenschaften super, super gleich sein oder so. Das glaube ich jetzt weniger. Die Frage ist, inwiefern die Sachen nebeneinander und miteinander gehen können oder inwiefern du auch nicht das Gefühl hast, dass deins neben seinem untergeht. Weil es gibt ja immer dieses, einer ist mehr dominant als der andere. Manchmal wechselt das in der Partnerschaft auch. Aber die Frage ist, wenn du langfristig das Gefühl hast, dass du deins nicht halten kannst, dann wird es halt einfach schwierig für dich. So, und es gibt ja dieses Zitat, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist ein Zitat, das ich früher nie ernst genommen habe. Und das war so ein bisschen eine, ich will gar nicht sagen, dumme Überheblichkeit, aber also da würde ich mich jetzt ja selber abwerten. Also es hat so den Geschmack davon. Ja, einigen wir uns mal darauf. Ich dachte nämlich, ich bleibe davon verschont. Ja, ich hatte die kindliche Fantasie, dass ich das schon hinkriege mit meinen Werten. Und ich bin nun mal einfach, ich bin auf der einen Ebene eine sehr starke Person. Daran habe ich mich wahrscheinlich orientiert. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr viel Zartheit und Sanftheit in mir. Und ich war also dieser Überzeugung, dass ich davon verschont bleibe, was das Sprichwort anbetrifft. Weil ich habe über eine längere Zeit eine Beziehung mit einem extrem leistungsorientierten Menschen gelebt, der sozusagen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr getrieben, hart, unentspannt und überhaupt nicht an Tiefe interessiert war, auch wenn er das letztlich vorgab. Aber letzten Endes war es nur, also das, was er an Tiefe vorgegeben hat, war eigentlich nur ein Businessmodell für ihn und zusätzlich noch ein Anker, um mich zu faszinieren, was wunderbar funktioniert hat. So, das heißt, ich habe über eine ziemlich lange Zeit mit jemandem zusammengelebt, der meinen Werten an der Stelle gar nicht entsprochen hat und der auch etwas gelebt hat, was mir gar nicht gut getan hat, weil dieses ständige Getriebensein, diese ständige Härte, eine ständige Unentspanntheit, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Sprichwort wirklich wahr ist, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, das habe ich ziemlich zu spüren bekommen. Ja, also ich habe letztendlich erst nach der Beziehung gespürt, was es mich de facto gekostet hat. Und das heißt, so viel wie ich selber konnte mich, obwohl ich das eigentlich immer gut konnte, ich konnte mich ganz lange Zeit gar nicht gut entspannen und ich habe viel, viel Zeit gebraucht, mich und auch das Wertvollste in mir wiederzufinden und wirklich wieder auch zu leben. Das heißt, wenn wir viel Zeit mit einem Menschen verbringen oder auch an einem Ort, der uns nicht gut tut, ja, um das Thema so ein bisschen aufzuweichen, dann hinterlässt das etwas in uns. Das heißt, dieses Sprichwort, also ich könnte jetzt sagen, das bezieht sich auf die Menschen, die uns umgeben, aber auch die Orte, an denen wir leben. Das Sprichwort ist leider mehr als wahr, weil unser Nervensystem immer adaptiert und immer lernt. Ja, für kurze Zeit in einer stressigen Situation zu sein, ist kein Problem. Das kann ein halbwegs gesundes Nervensystem gut ausbalancieren. Das heißt, es kann danach gut wieder zur Ruhe kommen. Wenn wir das aber über lange Zeit haben, dann hinterlässt das einfach Spuren in uns, die wir irgendwann zu spüren kriegen. Und das ist einfach so ein kleiner Ausflug in mein Leben. Ich habe gemerkt, mich hat diese Beziehung mehr gekostet, als sie mir wirklich gut tat. Was, ich würde sagen, eine ziemlich harte Erkenntnis ist. Und ich kenne die Argumente, die dann immer kommen, so nach dem Motto, ja, aber du hast doch auch etwas bekommen oder du hast ja auch irgendwie was davon gehabt. Das sind Argumente, die ich nicht zählen lasse, weil das sind Argumente von jemandem, der mich nicht hört und nicht fühlt. Weil nein, das, was ich da erlebt habe und was es für Spuren hinterlassen hat, das war es de facto nicht wert. Ja, so, und ich glaube, es ist wichtig an der Stelle einfach zu wissen, wie wir Menschen ticken und dass sowohl die Bilder, die wir in uns hineinlassen, wenn wir jetzt einfach mal auf die Metaebene gehen und sagen, welche Zeitungen du liest, welche Sachen du in Social Media anguckst, welche Filme du anguckst, ob du Actionfilme viel anguckst, ob du viel Pornos guckst, ob du all diese Dinge, dass wir einfach nur im Bewusstsein haben, alles, was wir in uns reinlassen, ob das Menschen in unserer Umgebung sind, mit ihren Stimmungen, die Orte, an denen wir uns aufhalten, etc., etc., alles das macht etwas mit uns. Vorübergehend kann unser Nervensystem das, wenn es halbwegs gesund ist, das balancieren. Über längere Zeit hinterlässt das Spuren, die, je nachdem, wie lange das geht und wie intensiv wir das praktiziert haben oder das auf uns eingeströmt ist, weniger einfach zu reparieren ist, bis dahingehend vielleicht, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Gehirn fähig ist, bis ins hohe Alter sich zu erneuern, bleiben wir da einfach mal stehen, dass es dann einfach immer schwieriger wird, die Dinge zu reparieren und wieder in eine gute Balance zu kommen. Und wie gesagt, mich hat es sehr viel gekostet und da dürfen wir einfach Respekt davor haben. Und das heißt nicht vor allen Dingen wegzugucken, die heftig sind oder so, das meine ich damit gar nicht, sondern es geht mir wirklich um die bewusste Wahl und die bewussten Entscheidungen, die wir treffen. Und wie viel möchte ich von was in mich reinlassen, also wenn wir jetzt wieder auch bei Medien, bei Bildern sind und natürlich an dieser Stelle auch die Frage, welche Spuren hinterlässt ein Mensch oder ein Ort, wenn ich längere Zeit mit dem verbringe, in mir und in meinem Nervensystem? Und als Hörerin, beziehungsweise nicht als Hörerin, sondern als Schreiberin der Frage, du schreibst hier noch, er fängt die Aspekte, bei denen ich mir unsicher bin oder den Eindruck habe, es passt nicht so gut, immer famos ab. So dass ich nach unseren Gesprächen dann doch immer wieder denke, dass hier könnte echt was Gutes sein. Da gibt es etwas, wo ich jetzt, wenn ich mal in eine Form der Bewertung reingehe, ein kleines bisschen, würde ich sagen, oder ich bin ein bisschen kritisch an der Stelle, okay? Er übergeht nämlich das, wie es dir geht, und er sieht und fühlt dich nicht, wenn er das famos abfängt. Ja, also abfangen. Etwas abfangen ist ablenken, ist ein Drumherumgehen. Und der Effekt ist, du bist danach verwirrt. Ich mag dir einfach nur mitgeben, pass an dieser Stelle wirklich auf dich auf. So. Nicht, dass dieser Mensch das Böse meint, das ist jetzt gar nicht mein Ansinnen, sondern du hast ausführlich geschrieben, dass du sehr gesehen und gefühlt und gehört wirst und so weiter. Ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja, weil dieser Aspekt zeigt, an diesem Punkt tut er es nicht, aus welchem Grund auch immer. Das wirst du besser wissen. Kommen wir zu der leisen Stimme in dir. Also deine Intuition, deine klare Antwort auf das, was dir wirklich gut tut. Deine Bauchstimme, wie auch immer du es nennen möchtest. Als Frage, die ich dir mitgeben möchte, was würdest du dir in Beziehung wünschen, was dir wirklich wesentlich ist? Es gibt ja immer so ein paar Dinge, wo wir sagen, Das ist wirklich das Wesentlichste. Also das ist sowas wie, das muss sein. Das darf nicht fehlen, ja. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die vielleicht nett wären, so ein bisschen wie das Sahnehäubchen, aber die kein Muss sind. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, da sehr rational dran zu gehen an dieser Stelle. Inwiefern würden deine wesentlichsten Wünsche an Beziehung erfüllt werden? Beziehungsweise, was sind denn die wesentlichsten Dinge überhaupt und würden die hier erfüllt werden? Und was wären so Sachen, die nice to have sind, also einfach nett, wenn sie auch da wären, aber sie sind nicht unbedingt ein Muss, weil das sind dann vielleicht Eigenschaften oder auch Hobbys oder irgendwelche Interessen, die man auch mit Freunden oder mit anderen Menschen ausleben kann. Den Punkt finde ich sehr wichtig. Und den zweiten Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, warum Unsicherheit nicht immer bedeutet, dass du zweifelst, sondern manchmal, dass du spürst. Also, warum Unsicherheit nicht immer bedeutet, dass du zweifelst, sondern manchmal, dass du einfach spürst. Ich lasse das mal so im Raum stehen und lasse das ein bisschen wirken. Und noch einen wesentlichen Punkt, der gut ist zu wissen, den Unterschied wirklich auch, und das spreche ich nur ganz kurz an, weil das letztlich etwas ist, wo ich jetzt auch nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen könnte, den Unterschied zwischen Bauchgefühl oder auch Intuition versus Prägung, wie zum Beispiel eine Bindungsangst oder so. Den Aspekt einfach im Kopf zu haben, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, inwiefern es vielleicht durch deine Prägung, wie du groß geworden bist, auch eine Form von Bindungsangst geben könnte, nur um das Thema angesprochen zu haben. Weil es immer ganz gut ist, bei solchen doch relativ großen Entscheidungen einfach einen gewissen Weitblick zu haben. Was sind als letzten Punkt die Kriterien für echte Entscheidungskraft? Stell dir vor, ihr lebt zusammen. Wer wirst du sein? Deshalb, weil er so ist, wie er ist. Stell dir vor, ihr lebt zusammen, eine längere Zeit. Wer wirst du nach ein paar Jahren sein? Deshalb, weil er so ist, wie er ist. Also die Frage dahinter ist, was wird auf dich abfärben, wenn wir wieder zu diesem Sprichwort mit den 5 Personen zurückkommen? Nächster Punkt, welche Form der Beziehung möchtest du überhaupt leben? So diese Standardbeziehung, Frau macht dies, Mann macht das, man wohnt zusammen, man hat 2 oder 3 Kinder oder auch nicht, wer macht Karriere und so weiter. Also was möchtest du als Beziehungsform leben? Möchtest du so dieses Standardmodell oder möchtest du vielleicht euer ganz eigenes Modell? Ja, was nicht unbedingt heißt, dass man zusammenleben muss und dass bestimmte Dinge, die eben so Standard sind, alle nicht stattfinden müssen, ob das jetzt Kinder sind, heiraten ist oder was auch immer. Und ich glaube, der letzte Punkt, und dann mache ich an dieser Stelle Schluss für heute, ist, lasse dir so viel Zeit, wie du brauchst, für deine Entscheidung. Das heißt, du musst weder jetzt noch irgendwann in den nächsten Monaten eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass das komisch klingt, aber ich sage das so. Lasse dir so viel Zeit, wie du brauchst für deine Entscheidung. Du musst weder jetzt noch irgendwann in den nächsten Monaten eine Entscheidung treffen, weil wer will die denn treffen? Der Verstand. Also deiner. Oder vielleicht auch er. Vielleicht will er eine Entscheidung, ja? Aber wenn du die Entscheidung nicht hast, dann hast du sie halt nicht. Und alleine damit auch sein zu können, also mit einer nicht getroffenen Entscheidung, ist aus meiner persönlichen Perspektive gelebte Stärke. Also alleine mit einer nicht getroffenen Entscheidung sein zu können, die Entscheidung einfach im Moment nicht treffen zu können, weil du sie nicht treffen kannst, ist gelebte Stärke. Ja, also, wenn du dich gerade in einer Situation wiederfindest, die irgendwie halb stimmt, dann erinnere dich, nur weil etwas nicht schlimm ist, heißt das noch lange nicht, dass es gut für dich ist. Also es heißt, du musst dich nicht zwingen, irgendwo zu bleiben, wo du innerlich nie ganz ankommst. Du darfst dir selber glauben, auch wenn dir niemand widerspricht. Und du darfst gehen, ganz ohne Drama, einfach, weil du spürst, ich will mich selber nicht länger überreden müssen. Plus, manchmal ist es gut, erstmal keine Entscheidung zu treffen, denn wenn du sie nicht fühlst, dann ist sie nicht echt. Und nur weil man das so macht, ist ja letztlich die schlechteste Entscheidung überhaupt. An dieser Stelle mag ich Danke sagen für dein Lauschen bis hierhin. Ich hoffe, du bist ein bisschen inspiriert. Vielleicht magst du die Folge auch noch ein zweites Mal anhören und dir die Fragen einfach mitschreiben. Du wirst sie auch im Text unter dieser Folge finden, die Fragen, wenn sie dich interessieren. Ich finde immer, dass der etwas tiefere Blick da rein und der Mut, sich mit dem auseinanderzusetzen, was in einem gerade bei solchen doch ein bisschen heiklen Themen hochkommt, ist mit eine der besten Spuren, die eigene Wahrheit, die eigenen tiefsten Antworten, die wirklich gut und stimmig sind, zu finden. In diesem Sinne, danke, dass du hier bist und bis zur nächsten Folge. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.